Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
I'm gonna step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Die Nacht zum 21. Juli 1969. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Seine Worte sind unvergessen. Ein Riesensprung für die Menschheit und ein persönlicher Triumph für Wernher von Braun.
Für mich ist die erfolgreiche Landung unserer Apollo 11 Astronauten natürlich die Erfüllung eines Ziels, für das wir mehr als 4 Jahrzehnte gearbeitet haben.
Von Braun gilt vielen als Chefkonstrukteur der Saturn-Rakete, die die Menschen zum Mond gebracht hat. Er besticht mit seiner Eloquenz und seinem Charme. Die Öffentlichkeit liegt ihm auf beiden Seiten des Atlantiks zu Füßen. Doch das ist nicht die ganze Geschichte.
Die Begeisterung über den Flug zum Mond sollte uns nicht das Leid vergessen lassen, das, um diesen Flug zu ermöglichen, auf der Erde geschehen ist.
Ich kann dazu nur sagen, rückblickend, dass ich nichts anders getan habe, als was Millionen anderer Deutscher getan haben, die im Kriege ihre Pflicht getan haben. Nämlich, dass sie ihre Fähigkeiten eingesetzt haben, in dem Versuch, ihrem Land zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Ein Ingenieur im Kriege ist Soldat. Und an dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
Von Peenemünde zum Mond. Die Karriere des Wernher von Braun. Von Dirk Lorenzen.
Berlin, Ende der 1920er Jahre. Es herrscht Raketenrummel. Angeregt durch ein populäres Buch des Physikers Hermann Oberth und Fritz Langs Film »Frau im Mond« ist die Raumfahrt in aller Munde. Zu Showzwecken rasen von Pulverraketen angetriebene Autos über die Avus-Autobahn. Auch Wernher von Braun packt das Raketenfieber. Jahrzehnte später erinnert er sich in einem Interview.
Im Jahr 1930, Anfang 30.
Dann waren Sie 18 Jahre alt, also 18. Ein sehr junger Mann.
Gleich nach dem Abitur wandte ich mich an den Raketenschriftsteller Willy Ley, der mit Oberth damals Verbindung hatte, und sagte ihm, ich würde gerne Oberth kennenlernen und ihm irgendwie helfen. Das hat dann der Willy Ley arrangiert und ich habe dann Oberth tatsächlich im Jahr 1930 bei seinen allerersten Versuchen in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Plötzensee bei Berlin helfen können.
Die Gruppe experimentiert mit kleinen Triebwerken und baut Raketen, die mehr als 1000 Meter hochfliegen.
Und dann wurde er, so die Legende, von der Reichswehr quasi entdeckt und die hat ihn sofort eingestellt und sofort zum Chef der gesamten Raketenentwicklung erst der Reichswehr gemacht und dann natürlich später der Wehrmacht, weil Wernher von Braun halt ein total genialer Typ war. Und danach ist er sofort in die USA gegangen und natürlich hat er dann dort auch wieder Raketen entwickelt und dann ist er zur NASA und dann hat er da natürlich die größte Rakete entwickelt, die es bis dato gab, die Saturn-Rakete. Und so ungefähr geht die Legende.
Die Geschichte vom kometenhaften Aufstieg des Raumfahrtenthusiasten, der quasi im Alleingang die Menschheit zum Mond buxiert hat, ist schön. Zu schön, um wahr zu sein.
Zunächst muss man sagen, dass die Wernher von Braun-Forschung, das hat mich sehr irritiert, weil ich gedacht habe, Wernher von Braun, großer Name, gibt es bestimmt viel Literatur dazu. Die Wernher von Braun-Forschung ist nicht besonders breit.
Christopher Lauer studiert an der Technischen Universität Berlin Wissenschafts- und Technikgeschichte. Für seine Bachelor- und derzeit für seine Masterarbeit sichtet er Dokumente im Bundesarchiv und in den Sammlungen der Berliner Universitäten. Wie sich zeigt, war der Werdegang Wernher von Brauns deutlich anders als meist dargestellt. So behauptete von Braun etwa in einer autorisierten Biografie aus dem Jahr 1969, er sei 1932, im Alter von nur 20 Jahren, zum Leiter der Forschungsstelle des Heereswaffenamts gegangen und habe ihn in einem langen Gespräch vom Sinn der Raketenexperimente überzeugt. Vor allem Wernher von Braun selbst hat zeitlebens den Mythos vom brillanten Wunderkind gepflegt.
Ja, ich habe später zunächst an der Technischen Hochschule in Berlin mein Vorexamen Maschinenbau gemacht. Jahr 1932. Und dann bin ich zur Ulrich-Wilhelms-Universität in Berlin umgestiegen. Und dort habe ich 1934 einen Doktor der Philosophie in Physik gemacht.
Die historische Wahrheit sieht anders aus. Tatsächlich bricht von Braun sein Maschinenbaustudium ab und beginnt stattdessen ein Physikstudium an der Universität. Das Vordiplom besteht er mit der schlechtestmöglichen Note. In keinem der 10 Prüfungsfächer gibt es ein sehr gut. In 3 Fächern lautet die Note sogar nur genügend. Und das ausgerechnet in höherer Mathematik und darstellender Geometrie. 2 Disziplinen, deren Beherrschung Voraussetzung für das Arbeiten als Ingenieur ist.
Es ist tatsächlich so, dass Werner von Braun eine Rakete konstruiert hat, das sogenannte Aggregat 1. Diese Rakete Aggregat 1, die er gebaut hat, war nicht funktionstüchtig. Die ist ein Konstruktionsfehler gewesen.
4 Triebwerke dieses Typs werden gebaut, allerdings nur nach Handskizzen. Alle 4 explodieren bei Versuchen auf dem Teststand. Dennoch bekommt er, formal noch ungelernt, 1932 eine Anstellung bei der Reichswehr. An der fachlichen Expertise kann es kaum liegen. Viele Raketenbauer in seinem Umfeld sind deutlich begabter. Vielleicht helfen die guten Kontakte seines Vaters. Magnus von Braun ist zum Ende der Weimarer Republik Reichsminister für Landwirtschaft und Ernährung im Kabinett von Franz von Papen. Bei einem Herrenabend der Reichswehr trifft von Brauns Vater Ernst Ritter von Horstig. Der ist Chef der Abteilung für Ballistik und Munition im Heereswaffenamt Prüfwesen. Und beide kommen ins Gespräch, wie aus Aufzeichnungen Horstigs im Bundesarchiv hervorgeht.
Ernst von Horstig spricht den Magnus von Braun darauf an, ob er mit einem Werner von Braun verwandt sei, dem Raketenforscher. Und dann, so beschreibt das zumindest Horstig, war Magnus von Braun sehr ungehalten, hat sich wohl sehr aufgeregt, dass sich sein Sohn für diesen Raketenkrempel interessiert und dass man ja schon wolle, dass der Werner von Braun eine ordentliche Universitätsausbildung irgendwie bekommt. Aber im Moment sei das alles, wie gesagt, sehr schwer, weil der Sohn interessiert sich ja nur für so komisches Zeug.
Man kommt überein, dass sich der junge Mann mal im Amt vorstellen solle. Das tut er. Prompt bekommt er eine Anstellung und auch die Möglichkeit, eine Doktorarbeit zu schreiben. Die allerdings ist in weiten Teilen eher ein Plagiat.
Werner von Braun hat in dieser Dissertation teilweise ganze Kapitel dem Sinn nach abgeschrieben aus zum Beispiel einer Publikation, die nannte sich Die Rakete. Das war so eine Raketenzeitschrift, die zwischen 1927 und 1929 erschienen ist. Werner von Braun schreibt da an der Stelle aus einem 5 Jahre alten Aufsatz lauter Formeln ab und fügt dem Ganzen nichts Neues hinzu.
An anderer Stelle übernimmt er seitenweise Passagen aus Lehrbüchern, etwa über Dampfmaschinen, die damals schon 10 Jahre alt sind. Und in seiner Abhandlung unter dem sehr allgemein formulierten Titel »Über Brennversuche« fehlen fast völlig eigene wissenschaftliche und technische Ideen. Vor allem enthält sie keine konkreten Daten der Versuchsreihen, die nur mit Fotos und nicht durch Konstruktionszeichnungen dokumentiert sind.
Die Dissertation von Werner von Braun können Sie nicht nachrechnen. Und dann kommen Leute und sagen, ja, das war ja damals alles geheim und so. Ja, natürlich war das geheim, aber wir sehen zum Beispiel an Kurt Warmke, dass auch eine geheime Arbeit Dinge enthalten konnte, die man dann später auch noch irgendwie nutzen konnte.
Wie bei Arbeiten aus dem militärischen Umfeld üblich, bleibt die Dissertation damals unter Verschluss. Das heißt aber nicht, dass sie fachlich dünn sein muss. Andere Arbeiten von Mitgliedern der Raketengruppe genügen durchaus hohen wissenschaftlichen Ansprüchen.
Daher sieht es für mich so aus, dass Werner von Braun über die Verbindung seines Vaters in die Reichswehr da reingerutscht ist, dass er mit Sicherheit eine charismatische Persönlichkeit war, dass er mit Sicherheit auch einen charismatischen Führungsstil hatte und dass er auch in der Lage war, Leute dazu zu bekommen, das zu tun, was er von ihnen wollte. Aber ich glaube nicht, dass Werner von Braun in irgendeiner Art und Weise ein besonders genialer Wissenschaftler war oder irgendwie ein besonders genialer Ingenieur, der aufgrund seiner Fachkenntnis diesem ganzen Raketenthema irgendwas beigesteuert hat.
Auch ohne großartige Doktorarbeit macht der junge Mann Karriere. Für das Heereswaffenamt Prüfwesen bewertet er die Vorschläge anderer Raketenbauer. 1937 wechselt das ganze Team auf das neue Versuchsgelände in Peenemünde auf der Insel Usedom. Die militärisch sensiblen Arbeiten sollen eher im Verborgenen erfolgen. Zudem ist die Nahe Ostsee ein ideales Zielgebiet für Raketenversuche. Werner von Braun, damals erst 25 Jahre alt, wird technischer Leiter dieser Einrichtung und steht einem großen Team vor, das die theoretischen und technischen Probleme angeht, etwa die Lageregelung und Steuerung der Raketen. Eines ist allerdings klar: Es geht nicht um Raumfahrt und Mond. Es geht um Rüstung und Bomben.
Ja, sehen Sie mal, es ist ja immer so im Kriege. Es sind dann, wenn die Dringlichkeiten hinter einem solchen Vorhaben stehen, plötzlich ungeheure Gelder und Hilfsmittel und auch personelle Hilfsmittel verfügbar. Man kann sozusagen sagen, Geld spielt plötzlich keine Rolle mehr. Auf der anderen Seite will das Militär natürlich ganz bestimmte Sachen haben. Die sagen dann nicht, wir wollen zum Mond fliegen, sondern sie sagen, wir wollen eine Fernrakete haben, die so viel Sprengstoff von Punkt A nach Punkt B tragen kann. Und damit engt man seine Ziele natürlich etwas ein.
Es war ein Teufelspakt, heißt es. Wernher von Braun und andere Raumfahrtbegeisterte hätten sich, womöglich etwas naiv, mit dem NS-Regime eingelassen, weil sie nur so ihren Traum von Weltraummissionen umsetzen konnten. Doch wie viel Mondflug er damals selber will, ist unklar. In jedem Fall organisiert Wernher von Braun sehr effizient seinen Stab zur Raketenentwicklung in Peenemünde. Ende 1942 fliegt Aggregat 4, bald V2 genannt, Vergeltungswaffe 2, erstmals bis an den Rand des Weltraums und stürzt zurück in die Ostsee. Es ist die Geburtsstunde der Raumfahrt. Dass die Rakete vor allem eine schnelle Waffe ist, berührt das Peenemünder Team offenbar nicht.
Das große Problem hier liegt darin, dass gewöhnlich die friedliche, der Zivilisation dienende Anwendung einer neuen Entwicklung, ob das nun Atomenergie oder Raketentechnik oder Fliegerei ist, spielt gar keine Rolle, so eng durchflochten ist mit ihrer möglichen militärischen Anwendung, dass es kaum möglich ist zu sagen, das eine darf man machen und das andere darf man nicht machen, weil derjenige, der an der eigentlichen Arbeit da ist, kaum die Linie ziehen kann.
Mit dem Anlaufen der Serienproduktion zieht das Raketenteam ganz andere Linien. Zunächst werden 800 KZ-Häftlinge in Peenemünde interniert. Später entsteht bei Nordhausen am Harz das Mittelwerk. Die in dem Berg gesprengten Stollen bilden die damals weltweit größte unterirdische Fabrik. Der größte Teil der Arbeitskräfte, die die Raketen bauen müssen, sind Häftlinge des eigens dafür errichteten Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, erklärt Rainer Eisfeld. Der Professor für Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück ist inzwischen im Ruhestand und hat die vielbeachtete Biografie Mondsüchtig über Wernher von Braun verfasst.
Ungefähr 60.000 Häftlinge haben das Konzentrationslager Mittelbau-Dora durchlaufen. Von ihnen sind etwa, genaue Schätzungen sind sehr schwierig, 15.000 bis 20.000 den Produktionsbedingungen zum Opfer gefallen. Die Zahl alleine der Häftlinge und das Alter, in dem sie umgekommen sind, ein sehr großer Teil, war noch nicht einmal 30 Jahre alt, ein weiterer großer Teil noch nicht einmal 40, das spricht für sich.
Die Häftlinge starben an Tuberkulose, Lungenentzündung und völliger Auszehrung. Sie wurden von den Wachmannschaften erschlagen, gehängt und erschossen. Dass die Raketenwaffen von Häftlingen hergestellt werden, ist Wernher von Braun wohl bekannt. In einem Brief von 1944 berichtet er vom Besuch im KZ Buchenwald.
Ich bin auf Ihren Vorschlag sofort eingegangen, habe mir gemeinsam mit Dr. Simon in Buchenwald einige geeignete Häftlinge ausgesucht und ihre Versetzung ins Mittelwerk erwirkt. Mit herzlichem Gruß und Heil Hitler, Ihr Ergebener Wernher von Braun.
Dieser Prozess, der ihn selber zur Mitwirkung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit bringt, der lässt sich anhand der Dokumente heute sehr gut nachvollziehen. von Braun selbst und zahlreiche andere Ingenieure und Publizisten in ihrem Gefolge haben sich große Mühe zu geben, Peenemünde lange als eine heile Welt der Wissenschaft zu schildern. Getrennt von dem Sklavenstaat, den die SS, so die Terminologie, in Mittelbordora und im unterirdischen Mittelwerk errichtet hatte. Man wollte nur für die Entwicklung zuständig gewesen sein und nicht für die Produktion. Dieses Bild war drastisch geschönt.
Denn bei der Herstellung der Raketen sind viele Mitarbeiter aus Peenemünde beteiligt. Die ganze Anlage steht unter der Leitung von Arthur Rudolf, der zuvor auch schon auf Usedom eine führende Position bekleidet hat. Auch Wernher von Braun hat mit den Häftlingen unter Tage mehr zu tun, als er jemals zugegeben hat.
Er hat zunächst einmal überhaupt nicht erwähnt und in seinem Gefolge auch seine Biografen nicht, dass er außer der Tätigkeit als Entwicklungschef in Peenemünde noch eine zweite Funktion hatte. In dem Koordinationsausschuss, den Albert Speer als Rüstungsminister eingesetzt hatte, um die notwendigen Rohstoffe, Materialien, Arbeitskräfte für die Serienfertigung der V2 zu beschaffen, leitete er den Arbeitsausschuss Endabnahme. Und in dieser Funktion war er auch zuständig für Fragen des Häftlingseinsatzes.
Sein Flugtagebuch belegt über ein Dutzend Reisen ins Mittelwerk, angeblich immer nur aus technischen Gründen. Wernher von Braun behauptete stets, er habe nie einen Toten gesehen und er sei auch nie Zeuge von Misshandlungen geworden. Der Zustand der Häftlinge aber bleibt ihm nicht verborgen.
Er kannte die Verhältnisse und sehr viel später hat er dann zugegeben, ja, ich habe diese, und er hat dann durchaus mitfühlende Worte gefunden, diese Hungergestalten gesehen, die eines aufrechten Mannes unwürdig waren. Aber so seine Behauptung immer durchweg, ich hatte nichts damit zu tun und ich konnte nichts machen.
Karlshagen, den 12. November 1943. An den Direktor des Sonderausschusses A4. Geheime Kommandosache. Sehr geehrter Herr Degenkolb, im Hinblick auf die Schwierigkeit der dort erfolgenden Prüfgänge dürfte ein Zahlenverhältnis von Häftlingen zu deutschen Fachkräften von 2:1 auf absehbare Zeit nicht zu unterschreiten sein. Die Zahl von 60 deutschen Kräften plus 120 Häftlinge für Vorwerk Mitte gilt jedoch ohne Spritzstände. Heil Hitler. Wernher von Braun.
Schriftstücke im Bundesarchiv belegen, wie viel Wernher von Braun mit den Häftlingen zu tun hatte. Das Anfordern von Häftlingen für die Produktion war ihm jedenfalls sehr wohl möglich. Als jedem klar ist, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, fliehen die Peenemünder vor den russischen Truppen zunächst in den Harz, später dann nach Bayern. Dort begibt sich Wernher von Braun mit seinem Gefolge gezielt in amerikanische Gefangenschaft.
Ich habe zuletzt bin ich gelandet in einem Lager für Wissenschaftler, und zwar ausschließlich damals V2-Leute in Garmisch. Da haben wir dann die ersten amerikanischen Wissenschaftler auch kennengelernt und sind sehr bald in tiefe Fachgespräche versunken gewesen mit denen, die nur wissen wollten, wie das und jenes in der V2 gemacht worden war. Und aus dieser ganzen Geschichte ergab sich dann schließlich ein Vertragsangebot, zunächst für ein Jahr nach Amerika zu gehen.
Eine Situation, in der der Organisator der Raketenforschung, der Manager eines großen Rüstungsprojekts, zeigen kann, was in ihm steckt. Der Vertreter des gerade besiegten Deutschen Reichs verhandelt mit den Siegern. Zuvor hat er tonnenweise Dokumente in einem Bergwerk versteckt und spielt diesen Trumpf nun aus. Schließlich sammelt die US-Armee alle Dokumente und verfügbaren Raketen aus dem Mittelwerk und schafft das gesamte Material über den Atlantik. Die systematische Vernichtung der KZ-Häftlinge ist zwar durchaus bekannt, doch im beginnenden Kalten Krieg mit der Sowjetunion spielt dieser Umstand keine allzu große Rolle, erläutert Rainer Eisfeld.
Am Ausgangspunkt steht die Übereinkunft der westlichen Alliierten, anstelle finanzieller Reparationen wie nach dem Ersten Weltkrieg sogenannte intellektuelle Reparationen von den Deutschen zu verlangen, die ja die Ressourcen Europas systematisch geplündert hatten. Das heißt also, man wollte wissenschaftliches Know-how, technisches Know-how für wirtschaftliche und militärische Zwecke nutzen.
Kurz nach dem Krieg verfügt US-Präsident Harry Truman in einer Direktive, dass die bis dahin bestehenden Einschränkungen für die Einbürgerung wegfallen sollten. Die deutschen Raketenbauer haben nun eine neue Heimat,
Die gesamten Peenemünder-Konstrukteure sind zunächst erstmal gewissermaßen auf Eis gelegt worden in Fort Bliss in Texas nahe dem Raketenversuchsgelände White Sands. Man ist damit beschäftigt gewesen, ehemalige V2-Raketen zusammenzubauen und zu starten, häufig mit meteorologischer Nutzlast und dergleichen mehr. Eine Änderung ist erst eingetreten mit dem Koreakrieg 1950. Der hat dazu geführt, dass in Huntsville, Alabama, die bestehenden Versuchsanlagen der Armee für ferngelenkte Geschosse ausgebaut wurden und Werner von Braun zum technischen Direktor der Raketenentwicklung in Huntsville, Alabama, gemacht wurde.
Mit einem Mal machen die Peenemünder Konstrukteure wieder das, was sie schon in Deutschland gemacht haben. Sie stellen Waffen her. Zunächst baut die Gruppe die Kurzstreckenrakete Redstone, eine weiterentwickelte V2 mit Atomsprengkopf, später das Mittelstreckengeschoss Jupiter. Vom Mond ist auch in den USA noch lange nicht die Rede. Wohl aber träumen viele von Satelliten, die die Erde umkreisen sollten. Werner von Braun, dessen deutsche Vergangenheit bekannt ist, aber keine Rolle spielt, arbeitet vor allem an der Popularisierung der Raumfahrt, schildert Christopher Lauer.
Werner von Braun war dann ja auch sehr viel in der Öffentlichkeit. Mit Walt Disney hatte er diese Fernsehserie gemacht, wo er Weltraum popularisiert hat. Er hat eine große Reihe in diesem Colliers Magazine gemacht. Das war so eine bunte Illustrierte, ja, wo er auch über Raumfahrt berichtet hat. Er war eine Person des öffentlichen Lebens. Er verkehrte auch mit Regierungsmitgliedern, war also auch dort wieder gut vernetzt in die amerikanische Politik.
Am 4. Oktober 1957 ist der designierte Verteidigungsminister Neil McElroy zu Besuch bei Werner von Braun in Huntsville. Just an jenem Tag startet die Sowjetunion Sputnik, den ersten Satelliten. Während das nervtötende Sputnik-Piepsen um die Welt geht, bedrängt Werner von Braun Neil McElroy, ihn endlich seine Projekte frei durchführen zu lassen. Man hätte, so behauptet er, schon ein Jahr zuvor fertig sein können. Er verspricht, binnen 60 Tagen einen Satelliten zu starten. McElroy muss seine Vereidigung wenige Tage später abwarten. Dann schickt er ein knappes Telegramm.
Legen Sie los!
Das Pech des konkurrierenden Raketenteams der US-Marine wird zum Glück für Werner von Braun. Im Dezember 1957 explodiert die Vanguard-Rakete der Marine, Sekunden nach dem Start. Die ganze Welt sieht, wie sehr die Amerikaner hinter den Russen zurückliegen. Ende Januar 1958 hebt dann Explorer 1 ab, der erste US-Satellit. Er fliegt mit einer Jupiter-C-Rakete ins All, einer modifizierten Atomrakete aus Huntsville. Damit wird von Braun endgültig der Raumfahrtheld. Fast zu einem Popstar auf beiden Seiten des Atlantiks.
Weil ich glaube, Werner von Braun hat auch im Nachkriegsdeutschland natürlich eine Funktion erfüllt. Ja? Also der Spiegel nannte ihn den Raketenbo, ja, der Kolumbus des Weltalls. Das war schon so ein bisschen so unser Mann in Hollywood. Ne? Also dieses, ja, es war ja nicht alles schlecht im Dritten Reich und jetzt zeigt ein deutscher Ingenieur den USA, wie man das mit der Raumfahrt macht. Also das schwang da ganz klar mit.
1960 wird das Raketenzentrum in Huntsville Teil der neu gegründeten NASA. Und ein Jahr später gibt US-Präsident John F. Kennedy den Mond als Ziel vor. Nach 28 Jahren militärischer Arbeit ist Werner von Braun für eine zivile Behörde tätig und baut endlich eine Mondrakete. Seine Vergangenheit in der Waffenentwicklung holt ihn dennoch ein. Überlebende Häftlinge des Mittelwerks erheben schwere Vorwürfe. Er weicht aus und bezeichnet Kritik an der militärischen Nutzung der Raketen als unfair, wofür 1965 der Physiker und Songwriter Tom Lehrer nur beißenden Spott übrig hat.
Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmazi, says Werner von Braun.
Sie haben dasselbe Problem bei einem ganz gewöhnlichen Küchenmesser. Mit einem Küchenmesser können Sie ein Stück Fleisch schneiden und Sie aufessen, ja? Und sie können damit auch einen Menschen umbringen. Ja?
Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical.
Wenn man sich nur auf den Standpunkt stellt, ein Küchenmesser zu bauen, ist unmoralisch, weil es als eine Mordwaffe verwendet werden kann, dann können wir zurück in die Höhlen kriechen. So geht das einfach nicht.
Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.
Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Unterschied, ob sie mit einem Küchenmesser einen Mann umbringen oder ob sie ihn dazu benutzen, sich ein Stück Fleisch zum Essen abzuschneiden, einfach von ihren moralischen Grundhaltungen und von gar nichts anderem abhängt.
Says Werner von Braun.
Einmal aber werden die Schatten der Vergangenheit bedrohlich lang. Ausgerechnet während der intensivsten Arbeit am Mondprogramm findet in Essen ein Prozess gegen drei Männer der Wachmannschaft des KZ Mittelbau-Dora statt. Dort waren die Häftlinge für die V2-Zwangsarbeit untergebracht. Werner von Braun und Walter Dornberger, der frühere Kommandeur der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, müssen als Zeugen aussagen. Allerdings dringen sie darauf, einem öffentlichen Auftritt in Deutschland zu entgehen. Von Braun macht seine Aussage am 4. Februar 1969, nicht einmal ein halbes Jahr vor dem Flug von Apollo 11, im deutschen Generalkonsulat in New Orleans. Dornberger leistet in Bezug auf die KZ-Häftlinge in Peenemünde einen glatten Meineid.
Sollen wir heutigen unsere Arbeiten zur Erschließung des Weltraums einstellen, weil Raketen wie Flugzeuge auch militärisch eingesetzt werden können?
Der Rest ist schnell erzählt. Nach der Mondlandung wechselt Werner von Braun in die NASA-Zentrale nach Washington. Dort hat er kaum noch Einfluss. Die NASA reduziert das Raumfahrtprogramm drastisch. Und so nimmt Werner von Braun bald eine Stelle in der Privatwirtschaft an. 1977 erliegt er einem Krebsleiden. Er erlebt nicht mehr, dass Anfang der 80er Jahre eine spezielle Einheit des Justizministeriums nach NS-Verbrechern sucht, die sich durch falsche Angaben ihre Einbürgerung in die USA erschlichen haben. Dabei, erklärt Rainer Eisfeld, gerät Arthur Rudolph in den Fokus der Ermittlungen.
1982 ist er von Beamten des Justizministeriums vernommen worden und ihm ist die Frage gestellt worden, ob er in seiner Funktion als Betriebsdirektor des unterirdischen Mittelwerks, ob er weitere KZ-Häftlinge anfordern konnte. Ja, hat er zum ersten Mal zugegeben. Und auf die weitere Frage, haben Sie das getan? Yes, I did. Ja, das habe ich getan. Dann ist ihm die Absicht des Justizministeriums eröffnet worden, gegen ihn ein Verfahren zur Ausbürgerung einzuleiten.
Arthur Rudolph kommt dem durch den Umzug nach Deutschland zuvor. Er versucht, das Einreiseverbot in die USA über den Umweg Kanada zu umgehen, wird aber gestellt und klagt dagegen.
Und das hat ein Bundesgericht die Abweisung, die Zurückweisung bestätigt, mit der Feststellung, er sei nach seinen eigenen Angaben in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt gewesen. Und ich denke, dieses Gerichtsurteil, das im Falle Arthur Rudolphs existiert, liefert auch einen Maßstab, um Werner von Braun zu beurteilen, der, wie gesagt, sukzessive von der Empfehlung vorhandene Häftlinge weiter einzusetzen, über die Berechnung von Häftlingszahlen bis zur persönlichen Auswahl von Häftlingen ebenfalls in dieses Sklavenarbeitsprogramm verwickelt worden ist.
Niemand, der nicht selbst dabei war, kann sagen, wie er sich in Peenemünde, im Mittelwerk oder später in den USA verhalten hätte. Da steht Nachgeborenen kein Urteil zu. Doch die bis heute gern gepflegte Hochglanzlegende des unbekümmerten Weltraumfans, der nur aufgrund widriger Zeitläufe ins NS-Regime verstrickt wurde, ist längst widerlegt. Leider hat sich Werner von Braun nie öffentlich zu seiner inneren Haltung im Dritten Reich und seinem Mitwirken am Zwangsarbeitersystem geäußert.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle einem der überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora das Wort geben. Einer der zentralen Sätze in der Studie, die er schließlich lange nach 1945 veröffentlicht hat, die übrigens auch in den USA erschienen ist, einer der Sätze lautet: Die Begeisterung über den Flug zum Mond sollte uns nicht das Leid vergessen lassen, das, um diesen Flug zu ermöglichen, auf der Erde geschehen ist. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Motto für ein solches Jubiläum.
Von Peenemünde zum Mond. Die Karriere des Wernher von Braun von Dirk Lorenzen. Es sprachen Hildegard Meyer und Richard Hucke. Ton und Technik Claudio Krott. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2019.